Ja, und wir wollen weiter in unserem Adventsthema gehen. Ich habe schon letzten Sonntag gepredigt über den Anfang des Matthäus-Evangeliums. Und wir haben hier das Geschlechtsregister von Jesus, von Abraham bis Jesus geht es. Und letzten Sonntag haben wir die Rahab und die Ruth besonders betrachtet und heute gehen wir einen Vers weiter. Ich möchte vor allem den Schluss lesen. Von Vers 5 weg, Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai und jetzt kommt der heutige Text. Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Es geht dann noch weiter, aber das ist eigentlich eine komische Formulierung. Da steht kein Name, sondern da steht nur, David zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Das ist ein anderer Name. Die hat offenbar einem anderen gehört. Da ist etwas nicht ganz koscher in der ganzen Linie von Jesus. Es ist wirklich krass. Es steht, es könnte auch stehen von der Bathseba, dann wäre das, würde man das nicht so merken. Aber Matthäus hat das bewusst herausgestrichen. Da ist etwas passiert in der ganzen Geschichte. Da ist etwas nicht rechtmäßig zugegangen. Und wir wollen die Geschichte kurz anschauen. Ein paar Stationen im Leben von David. David war ja als junger Bursche ein Schafhirte, er hat da viele Erfahrungen gemacht und vielleicht hat er schon da die ersten Psalmen gedichtet. Jedenfalls Psalm 23 erinnert an seine Tätigkeit als Hirte und er schreibt, der Herr ist mein Hirte. Und David hat da Erfahrungen mit seinem Gott gemacht, ganz tiefe, starke Erfahrungen. Dann wurde er als Teenager mit 17 Jahren vom Propheten Samuel inmitten seiner Brüder zum König gesalbt. Kurz darauf kam dann die ganz große Geschichte, die kennen fast alle. David und Goliath, wo er aufs Schlachtfeld kam, hörte, wie dieser feindliche Krieger Gott lästert und er sagt, das kann doch nicht sein. Unser Gott ist stärker, dem zeige ich es, nicht ich, sondern unser Gott. Und mit einem unfassbaren Glauben kommt dieser Teenie und besiegt mit einer Steinschleuder den Riesen. Und Gott schenkt dem Volk Israel durch David einen ganz großen Sieg. Also David war schon als ganz junger Mann wirklich von Herzen ein Mann mit einem tiefen Glauben an seinen Gott, mit einer Liebe zu seinem Gott. Ja, dann war die Freundschaft mit Jonathan, er kam dann ja in den Palast Sauls, lernte sehr viel da, was auch was das Königtum betrifft, wie man so etwas organisiert und macht. Saul musste das von Grund auf lernen, machte vieles nicht so gut. Und David konnte schon als junger Mann sehr viel abschauen, wie man das macht und hat schon sehr viel gelernt. Jonathan war ja auch ein großes Vorbild. Ja, und dann war David jahrelang der Gejagte. Hier nur ein Beispiel, wo Saul ihn verfolgt. Unten im Tal ist das Heer Sauls, eigentlich des Königs von Israel, aber der Feind Davids. Er wusste, dass David eines Tages König wird und wollte das um jeden Preis verhindern. Und er jagte David nach, wie ein gehetztes Wild musste er durch die Wüste. Und hier ist ein Beispiel, wo David mit seinem Waffenträger ins Heer der Philister geht, der Israeliten von Saul natürlich. Und dort schläft Saul mitten unter den Soldaten und David und sein Diener schleichen da über. Ich kann mir da vorstellen, wie sie da über die Soldaten klettern müssen. Ups. Und wäre fast passiert, seht ihr. Das war ganz heikel. Und Gott hat einfach seine Hand darauf gehalten und er hat dann neben Saul den Krug genommen. Er hätte Saul umbringen können. Aber das wollte er nicht. Er hat einfach den Krug weggenommen. Am anderen Morgen stand er da mit dem Krug in der Hand und rief: Saul, schau mal, was ich da habe. Ich hätte dich umbringen können, aber ich will dich nicht umbringen. Das war für David klar, er wollte den Gesalbten Gottes nicht antasten. Das war wirklich ein Glaubensmann. Und Saul hat dann Buße getan, aber das hat nicht lange gehalten. Irgendwann ist dann Saul in einer Schlacht ums Leben gekommen, auf dem Schlachtfeld zusammen mit seinen Söhnen. Und dann ist dann David auf den Thron gekommen. 13 Jahre lang zwischen Salbung und dass er König wurde, liegen 13 Jahre. Mit 17 König, gesalbt, mit 30 kam er dann auf den Thron. Und er war wirklich ein guter König. Er war das Vorbild für viele andere Könige. Ja, und nun kommt diese, es gäbe noch viele Geschichten von David, aber jetzt kommt diese Geschichte. Und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegen, sandte David Joab war ja sein General, Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheeren und Rabba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen, und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Hier beginnt diese tragische Geschichte, ganz, ganz klein. David macht etwas, was nicht gesund ist. Er liegt offenbar den ganzen Tag auf der faulen Haut. Und erst als es kühl wird, steht er von seinem Lager auf und er geht etwas spazieren auf dem Dach seines Palastes und er lässt seine Augen schweifen und er lässt seine Fantasie schweifen. Was ist aus diesem Mann geworden? Früher war er doch immer dabei auf dem Schlachtfeld. Früher war er immer an der Front. Er hatte Herausforderungen. Und es war wirklich was los im Leben von David. Und jetzt plötzlich ist er da gelangweilt, außer Betrieb. Naja, delegieren ist ja eine gute Sache, aber hier ist etwas nicht gut. Interessant ist, wenn wir etwas weiterlesen, ein paar Kapitel weiter, dort kommt die Zusammenfassung von Davids Helden. Und dort steht unter anderem: Es erhob sich aber wieder ein Krieg der Philister mit Israel, und David zog hinab und seine Knechte mit ihm, und um mit den Philistern zu kämpfen, und David wurde müde. Die Geschichte ist später aufgeschrieben, ist aber vorher passiert. In Nob aber war Ishbu, einer der Riesensöhne, das ist so einer wie der Goliath, und der hatte einen riesigen Speer und der wollte David erschlagen, aber Abishai, der Sohn der Zeruja, half David und schlug den Philister tot. Da beschworen David seine Männer und sprachen: Du sollst nicht mehr mit uns ausziehen in den Kampf, damit nicht die Leuchte in Israel verlischt. Und das ist eben die Geschichte um die Geschichte. Die Männer von David, die machen sich Sorgen um ihn. Es ist besser, du kommst nicht mehr mit, weil wenn du umkommst, dann erlischt unser Licht. Das war sehr liebevoll von seinen Leuten, wie sie mit David umgehen. Aber die Botschaft ist auch klar, gell? Weißt du, David, langsam gehörst du zum alten Eisen. Du bist zwar noch fit, aber nicht mehr fit genug. Nicht mehr fit genug, um aufs Schlachtfeld mitzukommen. Ja, und das scheint so die Stimmung zu sein von David. Wahrscheinlich das erste Mal, dass er nicht mehr mitgeht. Er ist nicht mehr erwünscht. Langsam wird er zur Belastung für die anderen, weil er nicht mehr ganz mitkommt. Er kann nicht mehr bekämpfen, sondern er muss beschützt werden. David ist nicht mehr eine Hilfe, sondern er ist ein Aufwand. Und deshalb wollen sie ihn nicht mehr dabei haben. aus lauter Güte. Aber genau das macht uns Männern im mittleren Alter so zu schaffen, wenn wir so langsam merken, dass die Kräfte nicht mehr ganz das sind, was mit 30 mal war. Dass wir nicht mehr so über jeden Zaun hüpfen können, hier zwickt und dort zwickt. Und dann ist die Frage, was bin ich noch wert? Was ist jetzt mit mir los? Ich denke, es kann auch Frauen betreffen, sind dann einfach etwas andere Themen. Aber so, wenn man so langsam, so, es gibt ja so die Lebenskurve, gell, und irgendwann merkt man so kräftemäßig, ja, die Erfahrung, die steigt, das ist ja schön, oder? Aber so kräftemäßig, konzentrationsmäßig, da geht's ganz langsam, man merkt's noch kaum, aber es geht so langsam abwärts. Alles erreicht. David scheint in der Midlife-Crisis zu stehen. Was bin ich noch wert? Und genau in der Situation kommt die Versuchung. Das ist ein tödlicher Mix. Frust, so halb Sinnlosigkeit, Langeweile. Männer brauchen Herausforderungen. Wenn wir keine Herausforderungen mehr haben, wenn das Leben nur noch einfach so dahin plätschert, dann sind wir unheimlich in Gefahr. Jetzt kommt die Versuchung. Ja, bei David so ausgelieferte Erotik, oder? Er lässt einfach die Augen schweifen. Er kann ja nichts dafür, dass die so unvorsichtig ist und wahrscheinlich auch auf ihrem Dach irgendwie ein, oder ich weiß nicht, vielleicht im Vorgarten ein Bad nimmt. David ist natürlich in seinem Palast etwas höher, viel höher als die anderen Häuser und überblickt alles. Die anderen Nachbarn haben diese Frau wohl kaum gesehen, aber David konnte da zuschauen. Ja, für David war das eine verrückte Versuchung, aber bei uns zu Hause, wer einen Computer hat, erlebt das auch. Frei Haus geliefert, die Versuchung. Es ist ja allgegenwärtig überall. Und das weiß der Feind noch heute, dass er gerade auf diesem Gebiet, vor allem die Männer, sehr leicht erwischt. Immer wieder erwischt es uns Männer, gerade auf der erotischen Seite. Bei Frauen sind es vielleicht dann mehr die Fantasieromane oder Filme, mehr die Romantik. Und bei Männern ist es mehr die sexuelle Lust und Versuchung, die uns dann zu schaffen macht. Wie umgehen mit der Versuchung? Ja, von David würde man erwarten, er ist ein Mann Gottes, der kann damit umgehen. Aber hier in der Geschichte sehen wir auch einen Mann, der bisher so konsequent und so klar den Weg mit Gott ging. Hier erwischt es ihn absolut auf dem linken Fuß und hier wird es zum Riesenproblem. David lässt seinen Gedanken freien Lauf. Die Gedanken werden langsam zu einem Plan. Ja, man könnte ja einmal nachfragen, wer das ist. Vielleicht ist die noch zu haben. Nun ja, David hatte schon, glaube ich, 4 Frauen. Eine wurde ihm dann von Saul weggenommen. Aber die hat er wieder zurückgeholt, die Michal. Und er hatte noch andere, also das war eigentlich ja nicht das Problem. David, hier ist ein Rotlicht. Ich sag's jetzt nicht wegen dem Rotlichtviertel, sondern hier geht's wirklich um das Signal. Stopp! Stopp! Und es steht dann, David sandte hin und ließ nach der Frau fragen und sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Wer sagt das? Er selber. Der wusste genau, wer die war. Der wusste genau, wem die gehörte. Nun, Uriah war ein Ausländer. Die damaligen Könige hatten gerne Heerführer oder wichtige Leute in ihrer Armee, Ausländer. Die Ausländer, die wurden ihnen nie zur Gefahr, um den Thron strittig zu machen. Und deshalb gab es das immer wieder, auch umgekehrt. Als Daniel nach Babylon kam, wurde er auch zum höchsten Minister, als Ausländer, als Israelit. Das war damals üblich, dass die Könige möglichst Ausländer nahmen, um an die wichtigen Schaltstellen zu stellen, weil da war nicht die Gefahr, dass sie ihnen den Thron strittig machten. Das hat auch David so gemacht. Der Uriah war ein Hethiter, ein kriegerisches Volk und offenbar ein großer Held. Der wird nämlich dann auch aufgezählt, dass er ist auch unter den großen Helden Davids aufgezählt. Einer, der große, wichtige Dienste für David tat. Ja, David, die gehört nicht dir. Aber es geht dann noch weiter. Das zweite Rotlicht. Er weiß, wen die Frau gehört. Er weiß, was das bedeutet. Und dennoch steht dann, David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und als sie zu ihm kam, schlief er bei ihr. Sie aber hatte sich gerade gereinigt von ihrer Unreinheit. Das war wahrscheinlich das Bad, als sie nahm. Sie hatte gerade ihre Tage ab und war abgeschlossen. Und sie kehrte in ihr Haus zurück und die Frau wurde schwanger, sandte hin und ließ David sagen, ich bin schwanger geworden. Schon zwei Rotlichter überfahren. Und jetzt hat er ein Problem. Jetzt steht ein Skandal an. Die Frau ist schwanger und ihr Mann auf dem Feld. Irgendwie kommt das aus, dass da etwas nicht ganz richtig gelaufen ist. Also muss David jetzt irgendwie sich etwas einfallen lassen. Und er hat eine super Idee. Also, übrigens, es ist ja ganz typisch Politiker, gell? Dass David hier eine Sünde gemacht hat, ist im Moment nicht im Vordergrund. Im Vordergrund ist das, dass er erwischt wird. Das große Problem ist im Moment nicht, dass er etwas Falsches gemacht hat, sondern sein Problem ist, es könnte ans Licht kommen. Also vertuschen wir das. Kennen wir alles, oder? Er beurlaubt den Uriah unter einem Vorwand. Ich will von dir hören, wie es läuft da bei der Schlacht, wie geht die Belagerung und so. Und dann lädt er ihn ein zum Essen am Abend und sagt, und jetzt geh nach Hause und ruh dich aus. Und der Uriah sagt, nein, alle meine Kollegen sind auf dem Feld. Und ich sollte zu Hause mich vergnügen. Und er schläft draußen vor dem Tor des Palastes und will nicht nach Hause. Und David denkt, ah, jetzt geht mein Plan nicht auf. Ein zweiter Anlauf. Und am nächsten Tag lädt er ihn nochmal kommen und dann fühlt er ihn so richtig ab. Das steht alles in der Bibel. Und dann lässt er ihn wieder nach Hause und denkt, ja, jetzt klappt's. Oder jetzt weiß er nicht mehr genau, was er macht. Jetzt klappt's. Und Uriah geht wieder nicht nach Hause. Und nun ist David in der Klemme. Also jetzt ist es noch schlimmer. Jetzt wird es dann auskommen. Und hier kommt das dritte Rotlicht. Was macht David? Er gibt dem Uriah einen Brief mit. Er schreibt einen Brief für den Heerführer und gibt dem Heerführer den Befehl, er soll Uriah bei der Belagerung ganz zuvorderst hinstellen und wenn er dann vorne ist, sollen sich die anderen zurückziehen, damit Uriah dann umkommt. Das war der Plan. Und der arme Kerl musste den verschlossenen Brief, sein Todesurteil selber, seinem Heerführer übergeben. David, wohin bist du da gekommen? Wie tief kann ein Mann Gottes fallen, dass er so etwas macht? Das ist ja wirklich unter jeder Kanone. Aber genau so kann es laufen. Mit dieser giftigen Mischung von Komplex und Langeweile und Versuchung. Und keine Herausforderung mehr, keine Ziele mehr. Und plötzlich kommen Gedanken und alles wird irgendwie, ja, ist ja nicht so schlimm. Und alles wird so wie benebelt. Ja, wir können sagen, das wird mir nie passieren, hätte David wahrscheinlich auch gesagt. Etwas wird mir nie passieren. Ja, ich bin da etwas zurückhaltend. Ich bin auf Gottes Gnade angewiesen. Es ist Gnade, wenn mir noch nie so etwas passiert ist. Jeder kann fallen. Der Plan geht auf. Uriah kommt tatsächlich um. Ein Bote bringt die Nachricht. Zuerst schimpft David. Was habt ihr da gemacht? Zu nahe an die Stadtmauer. Und dann sagt der andere, ja, Uriah ist auch tot. Und dann sagt er, ah, okay, ja, das kann halt passieren. Ja. Okay. Und nun kann David der große Gentleman sein, er kann den Gentleman spielen. Er nimmt jetzt diese arme Witwe zu sich in den Palast. Diese arme Witwe darf noch ihre Trauerzeit haben, aber dann nimmt er sie zu sich und heiratet sie. Was für ein großzügiger König. Das hat Napoleon ja auch gemacht, gell? All die Kriegsweisen hat er adoptiert, also nicht die Witwen alle zu sich genommen, aber die Kriegsweisen adoptiert. Ja, das ist so großzügig, gell? Dabei hat er, war er ja selber schuld, dass die alle zu Kriegsweisen wurden. David spielt hier den Großzügigen. Ja. Und nun ist die Rechnung aufgegangen, es ist alles schön unter dem Teppich geblieben, aber Gott lässt ihn nicht laufen. Gott lässt das nicht einfach so durch, sondern Gott schickt ihm den Propheten Nathan. Hier ist ein Bild so dargestellt, wie der Nathan zu David kommt. Nathan erzählt ihm eine Geschichte. Hör mal, König, da war ein Mann, ein reicher Mann, der hatte viele Schafe. Und da war ein ganz armer Mann, der hatte nur ein Schäfchen, und dieses Schäfchen war wie ein Haustier in der Familie. Das schlief sogar in der Stube, und die haben das lieb gehabt. Und dann kam der Reiche, bekam Besuch, und es reute ihn, eines seiner Schafe zu schlachten, und er holte das Schaf des Armen und schlachtete es und bereitete es seinen Leuten zu. Und hier sehen wir den David, wieder, man muss sterben, so etwas, oder? Der hat noch Gerechtigkeitssinn. Okay. Und dann sagt Nathan, aber du bist der Mann. Sag, genau das hast du gemacht. Du hast schon genug Frauen, aber die Frau des Uriah hast du genommen und hast dafür gesorgt, dass er umkam. Und nun kommt der große Moment. Was macht nun David? Und hier sehen wir, dass er wirklich ein Mann Gottes ist. Wäre er wirklich von Gott abgefallen, hätte er den Nathan kurzerhand einen Kopf kürzer gemacht, wäre kein Problem gewesen. Dann wäre die ganze Sache weiter unter dem Teppich geblieben. Aber David ist ein Mann Gottes. Und wir lesen es, er hat zwei Psalmen gedichtet, wo er das beschreibt. Im Psalm 32 schreibt er, als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknet, die wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich dir nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Oder auch im zweiten Psalm 51, der fängt schon an, beim Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Und dann heißt Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Und hier erkennen wir wieder das Herz Davids. Der hat, als es dann so weit war, hat er ohne zu zögern gesagt, ja, ich bin schuldig, und hat das sogar öffentlich gemacht. Sein ganzes Volk konnte diese Lieder singen. Die hat die Lieder veröffentlicht. Stellt einfach einmal vor, deine Sünden werden im Liederbuch veröffentlicht und andere singen darüber. Und das hat David gewollt. Er hat gewollt, dass die Leute nicht besser über ihn denken, als er ist, weil er die Gnade Gottes kennengelernt hat. Gott vergibt David und sagt, okay, du musst nicht sterben. Aber es gibt Konsequenzen. Zum einen darf das Kind nicht leben, das da entstanden ist. Und zum anderen gibt Gott David neue Herausforderungen, vor allem familiäre. Dann kommt die Geschichte mit Absalom und so weiter. Ja, Gott sorgt dafür, dass es dem David nicht mehr so langweilig wird und dass er nicht mehr so in Versuchung gerät. Also Gott kann uns manchmal Herausforderungen schicken, neue Projekte, die uns herausfordern, und es tut uns gut, vor allem uns Männer. Wir brauchen Herausforderungen. Ich denke, einfach so Pensionierung und nichts mehr tun, das tut uns nicht wirklich gut, sondern wir brauchen Herausforderungen. Wir brauchen noch Projekte, natürlich den Kräften entsprechend. Gott hat da bei David vorgesorgt. Ich glaube, es geht hier nicht in erster Linie um Strafe, sondern in erster Linie geht es darum, David, du brauchst neue Herausforderungen. Natürlich geht es auch um Sanktionen. Es war familiär dann schon ziemlich schwierig. Von David lernen wir, jeder kann fallen. Aber von David lernen wir auch von der Geschichte, jeder kann aufstehen. Von Bathseba erfahren wir sehr wenig. Wer war die Frau? Wir wissen es nicht. Die war wahrscheinlich eine Israelitin vom Namen ihres Vaters, der wird ja genannt. Und warum hat sie das alles mitgemacht? Konnte sie nicht anders, wenn der König sie rief? Das wissen wir alles nicht. Es bleibt alles offen. Wir wissen sehr wenig über ihren Charakter, über ihr Wesen. Letztes Mal die Ruth, die ja, und die Rahab, da wussten wir sehr viel über die Frauen. Aber von Bathseba wissen wir wenig. Es geht hier mehr um David. Ja, David hat Bathseba geheiratet, geraubt und geheiratet. Und Gott hat zu dieser eigentlich nicht legitimen Ehe trotzdem Ja gesagt. Und Gott hat zu dieser Ehe so extrem Ja gesagt, dass der Nachfolger, der König, der nach David kam, von der Bathseba war. Salomo war von der Bathseba. David hatte andere Frauen, hatte andere Söhne, auch ganz tolle Männer. Aber Gott hat das so ausgewählt, dass der Sohn, der zweite Sohn, nicht der erste, der musste sterben, aber der zweite Sohn der Bathseba, der Salomo, der Nachfolger wurde. Und das ist eigentlich die Botschaft von dem Stammbaum Jesu. Gott hat auch diese Bathseba und den Sohn aus dieser Verbindung in diese Linie hineingenommen. Warum? Ich glaube, Gott wollte uns schon damit etwas zeigen. Gott hätte eine ganz koschere Linie wählen können für seinen Messias. Aber Gottes Botschaft ist, dass Jesus gekommen ist. Jesus hat es selber gesagt, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Das ist die Botschaft Jesu. Das ist eine seiner wichtigsten Botschaften. Und die Botschaft des Stammbaums Jesu ist, Jesus ist gekommen, weil die Menschen einen Erlöser brauchen, weil sie Vergebung brauchen, weil sie jemand brauchen, der sie zurechtbringt. Fallen und aufstehen, so habe ich im Fe-Offizial das Thema gewählt. Der Stammbaum von Jesus zeigt, letztes Mal haben wir gesehen, Glaube steht über der Herkunft. Und heute fallen und aufstehen, weil Gott ein Gott der Gnade ist. Amen. Danke, Vater im Himmel, für dein Wort, für die ehrliche Beschreibung deiner Helden, auch von David. Ein Mann nach deinem Herzen und dennoch ein Mann, der fähig war zu den schlimmsten Dingen, die wir uns kaum vorstellen können. Ja, wir können nur bekennen, wir sind auf deine Gnade angewiesen, auf deine Bewahrung und deine Gnade. Danke, dass wir uns auf dich berufen dürfen. Und danke, dass wenn wir einmal fallen, und wenn es noch so schlimm ist, dass du uns entgegengekommen bist, Jesus. Und dass du uns die Hand ausstreckst, gerade wenn wir am Boden liegen. Und dass wir aufstehen können, Vergebung und Wiederherstellung von dir erleben dürfen. Danke, hast du auch die Bathseba nicht verurteilt. Du hast auch sie angenommen, aufgenommen in diese Linie hinein. Danke für deine Gnade. Amen.